Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Risiko und Nebenwirkung. Und jetzt, wo Anja und ich mal wieder zu zweit hier sitzen, starte ich direkt mit einer Frage an dich, Anja, in die Folge. Hand aufs Herz. Hast du schon mal den Autoschlüssel verlegt, bist mitten im Satz gedanklich abgeschweift oder hast 5 Dinge gleichzeitig angefangen und nichts davon beendet?
Fragst du mich gerade, ob das einmal passiert? Also zumindest das mit den Autoschlüsseln passiert mir eigentlich quasi jeden Tag, wahlweise dann auch Portemonnaie oder Handy, kannst du dir aussuchen. Das passiert mir im Rummel des Alltags. Am Ende kriege ich die Dinge aber immer irgendwie auf die Kette, so viel kann ich sagen.
Aber keine Sorge, ich glaube, damit bist du bestimmt nicht allein. Aber ab wann sind denn solche Momente einfach nur Alltag und wann steckt vielleicht auch mal mehr dahinter? Genau darüber sprechen wir heute, denn das Thema ADHS ist aktuell präsenter denn je. Auf Social Media berichten immer mehr Menschen von ihren Erfahrungen, gleichzeitig steigen die Diagnosezahlen seit Jahren an. Viele fragen sich deshalb, was ist ADHS eigentlich und sind wirklich so viele Menschen, wie wir auf Social Media sehen, betroffen?
Genau um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns wieder fachliche Unterstützung geholt. Zu Gast ist wieder Dr. Benedikt Bratke, Leiter der Psychotherapie am UKM. Wer unseren Podcast nämlich regelmäßig hört, kennt ihn vielleicht schon aus unserer Folge zum Thema Handysucht. Hallo Benedikt und schön, dass du wieder da bist.
Der Gast.
Ja, liebe Anja, liebe Felia, also ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, sogar noch mal ein zweites Mal zu euch in den Podcast kommen zu dürfen.
Lass uns doch direkt mal anfangen. Was ist eigentlich ADHS? Und vielleicht, um noch mal den Bezug gerade zu meiner Anmoderation zu nehmen mit dem Social-Media-Thema. Ich habe ja gelesen, dass ADHD, was ja der englische Begriff von ADHS ist, zu den meistgenutzten gesundheitsbezogenen Hashtags auf TikTok zum Beispiel zählt. Also damit sehen wir ja, wie relevant dieses Thema ist bei Millionen, Milliarden von Menschen, die das konsumieren. Aber was genau ist denn ADHS?
Also letztlich ist es eine Erkrankung, die auf Aufmerksamkeitsstörung, auf Hyperaktivität und Impulsivität letztlich beruht, die eine ganze Menge an Leuten einfach auch betrifft, also über 3 Millionen Menschen letztlich in Deutschland. Und es ist insgesamt eine, ja, muss man sagen, neurologische Entwicklungsstörung, die einfach erblich bedingt ist, also eine hohe Erblichkeit letztlich einfach auch hat. Und wie man einfach auch früher sagte, nicht auf Erziehungsfehler letztlich zurückzuführen ist. Und bei adäquater Behandlung sind die Kernsymptome der Erkrankung sehr gut stabilisierbar und insgesamt ist ADHS auch nicht von Begabungsniveaus abhängig und von IQ.
Wofür steht denn ADHS genau?
Für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.
Okay. Jetzt haben wir ja ganz häufig über Kinder gesprochen. Es ist also erblich. Viele denken auch, das ist eine Krankheit für Kinder. Und das können Erwachsene nicht haben. Stimmt das denn?
Ja, das ist eine der Erkenntnisse der letzten 10 bis 20 Jahre der ADHS-Forschung so gesehen, dass man früher immer gedacht hat, man hat es mit einer Kinderkrankheit zu tun. ADHS beginnt zwar in der Kindheit, besteht aber bei vielen Betroffenen bis ins Erwachsenenalter fort. Die Symptome verändern sich häufig. Man spricht von einem phänomenologischen Wandel. Und man kann insgesamt sagen, dass 80% der Kinder auch ADHS-Symptome im Erwachsenenalter dann quasi fortgeführt haben.
Aber ihr behandelt hier jetzt vor allem, also in deiner täglichen Arbeit, Erwachsene mit ADHS?
Wir behandeln ausschließlich Erwachsene. Also ab dem 18. Lebensjahr können Menschen zu uns in die Spezialsprechstunde kommen.
Kommen wir gleich nochmal zu, wie sich da die Symptome unterscheiden. Das ist wahrscheinlich sehr explizit tatsächlich bei Kindern und Erwachsenen. Aber du hast es gerade schon gesagt und ich habe es auch ein bisschen angeteasert, zumindest was Social Media uns vorlebt. Es scheint ja sehr häufig zu sein. Also wenn man das jetzt vielleicht auch mal mit anderen Krankheiten, die ihr ja auch behandelt, die jetzt vielleicht nicht aus der gleichen Familie kommen, aber trotzdem sowas wie Depression etc. ADHS, 3 Millionen Menschen in Deutschland, das ist schon eine ganze Menge. Und man hört ja auch immer, dass der Anstieg an Diagnosen auch sehr groß, ich glaube, fast sich verdreifacht hat in den letzten Jahrzehnten.
Ja, absolut. Also es gibt eine sogenannte KICS-Studie, die das genau untersucht hat und ADHS betrifft ca. 5% der Kinder der Bundesrepublik Deutschland und 2-4% der Erwachsenen. Und vereinfacht kann man sich einfach auch merken, dass jedes 20. Kind und jeder 30. Erwachsene an ADHS leidet. Und das ist natürlich eine sehr große Anzahl und betrifft dann in dem Moment 500.000 Kinder und 2,8 Millionen Erwachsene.
Kannst du denn erklären, oder dir erklären, uns erklären, warum dieser Anstieg auf einmal da ist? Also gibt es wirklich einfach mehr Menschen, die vielleicht auch, ich denke an sowas wie die Covid-Pandemie oder so, ne, vielleicht Umweltfaktoren, die noch da hinzukommen, die anders waren als vor anderen Jahren, oder in anderen Jahren. Aber gibt es eine Ursache, warum jetzt dieser Anstieg da ist?
Ich glaube, dass die Diagnostik sich verbessert hat, dass die Therapiemöglichkeiten sich verbessert haben und dass, wie wir es gerade auch so ein Stück weit besprochen haben, so ein bisschen die öffentliche Aufmerksamkeit sich auf das Thema sehr fokussiert hat. Und entsprechend da sehe ich so ein bisschen der Grund, warum die Menschen wirklich bereit sind, dann auch mit ein wenig weniger Stigmatisierungsgefühl sozusagen in die Ambulanzen zu kommen und sich am Ende des Tages eine letztlich Diagnose im Zweifel einfach auch stellen zu lassen, weil man nach einer wichtigen Studie von Kittel-Schneider sogar herausgefunden hat, dass ADHS letztlich noch sogar unterdiagnostiziert in Deutschland ist. Also das ist so ein bisschen in ein anderes Rohr getutet sozusagen. Mhm. Da gehen wir sogar davon aus, dass noch eine hohe Dunkelziffer sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland herrscht.
Aber ich würde noch mal fragen wollen, wenn ich jetzt richtig nachgerechnet habe, nicht jeder Junge, der diagnostiziert ist und nicht jedes Mädchen, das diagnostiziert ist, ist im Erwachsenenalter auch noch ADHSlerin, oder?
Na, genau, das ist vollkommen richtig. Also wir haben auch den klassischen Fall, dass sich die Symptomatik im Kindesalter herauswachsen kann. Aber wir sehen bei der überwiegenden Zahl der Betroffenen, also bei 70-80% nach aktueller Studienlage, dass sich diese Problemsymptomatik dann einfach auch ins Erwachsenenalter fortsetzt. Mhm.
Und weiß man, woran das liegt, dass das bei manchen so ist und bei anderen nicht?
Nee, das weiß man nicht ganz genau, aber man geht von einer Neuroentwicklungsstörung mehr oder weniger aus, die lebenslang uns betrifft und am Ende des Tages sich weniger herauswächst, als es letztlich über lange Zeiten angenommen worden ist. Und am Ende des Tages sind wir natürlich alle darauf bedacht, die Betreffenden dann entsprechend auch gut zu therapieren und entsprechend dann gegebenenfalls auch zu medizieren.
Anja, wenn ich an ADHS denke, dann denke ich ehrlicherweise immer an Jungs, die irgendwie über Tische und Stühle rennen und wo man irgendwie das Gefühl hat, die sind wirklich nicht zu kontrollieren. Wie hast du das, also wie denkst du an ADHS, wenn du an diese Diagnose denkst?
Ähnlich wie du. Ich weiß aber auch, dass es sehr viel mit Impulskontrolle zu tun hat und dass Betroffene dann durchaus auch mal ihre Emotionen sehr laut, sofort, ungefiltert kundtun. Ich glaube, das gehört auch teils mit in dieses Spektrum.
Ja, da merkt man wahrscheinlich auch schnell so an sich selbst, wie man doch auch da vielleicht schon selber diagnostiziert, so ein bisschen, wenn man so Kinder oder Jugendliche um sich hat. Ja. Aber woran erkennt man denn wirklich ADHS? Also kann man das überhaupt als Laie oder ist das eigentlich unmöglich?
Letztlich ist es so, dass die drei Kernsymptome von euch gerade so ein Stück weit benannt sind. Das ist einmal die Hyperaktivität, die Aufmerksamkeitsstörung und die Impulsivität. Also da gucken wir ganz genau hin. Im Erwachsenenalter kommt dann noch meist die Desorganisation, also Vergesslichkeit letztlich einfach auch dazu und die sogenannte emotionale Dysregulation, also dass man unter starken Stimmungsschwankungen letztlich einfach auch leidet. Insgesamt muss man sagen, gibt es nach DSM-5-Kriterien 18 Kriterien, die wir überprüfen. Also 9, die sich auf die Aufmerksamkeit beziehen und 9 weitere, die sich auf die Hyperaktivität und Impulsivität beziehen. Und da gucken wir dann sehr genau bei den Patienten hin, welche der Kriterien dann wirklich auch erfüllt sind und kommen da dann nach längerer Beobachtung und noch Einbezug vieler weiteren Kontextfaktoren dann zu einer Diagnose oder eben nicht.
Das ist aber ganz schön schwierig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde bei vielen Sachen auch sagen, ja gut, das hat wahrscheinlich jeder mal, dass man mal desorganisiert ist oder dass man mal Stimmungsschwankungen hat, gerade als Frau.
Absolut.
Da kommen ja auch noch viele andere Sachen hinzu. Das ist ja gerade bei Erwachsenen bestimmt nicht so einfach zu diagnostizieren.
Genau. Also wichtig ist, dass die Diagnostik vor dem 12. Lebensjahr mehr oder weniger gestellt worden sind. Also dass die Symptome einen Leidensdruck mehr oder weniger bei den Patienten auslösen und dass sie in mehreren Lebensbereichen mehr oder weniger auftreten. Also da ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der abzugrenzen ist, um wirklich zu sagen, ist das jetzt eher eine Alltagsbeschwerde oder ist es wirklich über ein wirklich zeitliches Kontinuum vorhanden?
Aber es kommen ja auch Leute zu euch, die erst als Erwachsene zu euch kommen und dann auf den Gedanken gekommen sind,
genau. Teils
durch äußere Reaktionen eben, lasst das mal überprüfen bitte. Und die haben ja diese Diagnostik vor dem 12. Lebensjahr eher nicht.
Genau, aber da muss man sehr genau mit entsprechenden Testverfahren einfach auch schauen, ob entsprechende Auffälligkeiten dann einfach retrospektiv irgendwo auch zu vermerken sind. Und was für uns ein ganz wichtiger Hinweis ist, sind die sogenannten Grundschulzeugnisse. Also letztlich, dass Lehrer dann einfach auch beschreiben, der Junge ist kaum in den Griff zu bekommen, geht über Tisch und um Bänke, fällt anderen ins Wort. Das sind so die typischen Formulierungen, die Grundschullehrer letztlich dann verwenden, um so ein Stück weit einfach auch darzustellen, dass gegebenenfalls an eine ADHS-Problematik gedacht werden muss.
Wie stehst du denn zu dem Phänomen, dass sehr viel betreuendes pädagogisches Personal, das ist jetzt egal ob Kita oder Schule, dann eben auch in der Pflicht ist, einerseits vielleicht Eltern darauf aufmerksam zu machen, euer Kind verhält sich anders als andere Kinder, aber eben teilweise schon auch von sich aus hingehen und sagen, lasst das bitte überprüfen.
Ja, ich finde es wichtig, dass es sehr schnell überprüft wird, weil es einfach so ist, je früher die Diagnose gestellt wird, desto schneller einfach auch Klarheit für den späteren Lebensweg. Wir haben unheimlich gute Effektstärken, beispielsweise bei der medikamentösen Therapie oder auch den psychotherapeutischen Ansätzen, sodass wir wirklich einfach auch sagen können, da können Lebenswege, die anderweitig gefährdet wären in Ausbildung und Privatem, wirklich gut aufgefangen werden. Ja, da rate ich wirklich dazu, eine sehr große Sensitivität einfach zu entwickeln und im Prinzip dann einfach auch schon schnell in die Diagnostik einfach auch zu gehen.
Aber das ist natürlich schwierig, wenn wir von Stigmatisierung sprechen. Einerseits, ne, wenn man schon direkt als Kind vielleicht diesen Stempel, ja, du bist ein ADHS-Kind, bekommt. Und aber es natürlich auch immer noch andere Ursachen gibt, die sicherlich dazu beiführen können, dass Kinder vielleicht über Tisch und Stühle rennen. Also ja. Du hast ja vorhin gesagt, bei Erwachsenen ist es häufig, man ist so eingeschränkt in seinem Leben, dass man das nicht normal bestreiten kann. Und das ist ein Grund, dann sich Hilfe zu holen. Ja. Bei Kindern muss das ja jemand von außen beurteilen können. Und das Absolut. Ist ja auch wahrscheinlich nicht immer so einfach, da objektiv vielleicht drauf zu gucken und das einschätzen zu können, oder?
Genau, und da ist es letztlich wichtig, in unserer Diagnostik immer auch eine Fremdanamnese zu erheben. Also teilweise wir auch in unserer Spezialambulanz dann wirklich Angehörige auch kommen lassen, die so ein Stück weit die Fähigkeit haben, nochmal einen ganz anderen Blick auf die Problematik letztlich zu werfen, die sehr gut den Lebensverlauf darstellen können und alles nochmal so ein Stück weit aus einer anderen Lebensperspektive betrachten. Also da sind wir sehr dankbar dann einfach auch dafür, dass es dann nochmal ein, ich sag mal, besser objektiv motivierbares Bild dann letztlich einfach auch gibt.
Gerade Frauen werden ja eher seltener oder wurden bisher immer seltener diagnostiziert. Woran liegt das? Wie unterscheiden sich die Symptome zwischen Männern und Frauen?
Ja, Frauen sind relativ häufig vom unaufmerksamen Typ. Also das sind halt genau nicht die Patienten, die über Tische und Stühle rennen und die anderen Leuten ins Wort fallen. Das sind eher die, die im Klassenraum mal still aus dem Fenster geguckt haben und nicht wirklich ansprechbar waren. Und die geraten sozusagen nicht so wirklich unter den diagnostischen Radar.
Die fallen nicht so auf.
Die fallen nicht so auf. Und deshalb ist es relativ häufig so, dass die Frauen häufig dann einfach auch später diagnostiziert werden. Und gerade gibt es auch sehr viele Bemühungen in der Forschung, einfach auch das ADHS der Frau so ein Stück weit besser zu verstehen, was ich für unheimlich wichtig halte.
Mhm. Aber kann man denn sagen, gibt es mehr Männer oder mehr Frauen, die betroffen sind, oder ist das gleich?
Also es gibt bei den Jugendlichen deutlich mehr Männer. Da ist das Verhältnis 3:1, muss man sagen. Also da sind die Jungs in der Überzahl. Bei den Älteren, also bei den Erwachsenen, gleicht sich das so ein Stück weit dann einfach auch an. Also da haben wir dann ein Verhältnis von 2:1, also ein Stück weit rückgängiges Bild, was sich dort ergibt. Grundsätzlich aber man insgesamt sagen kann, Männer sind so ein Stück weit in der Überzahl. Das ist der Fall.
Ja. Wenn du beschreiben solltest, mit welchen Symptomen kommen Erwachsene, diagnostizierte Patienten zu euch?
Also ich vergesse alles, ist ganz klassisch. Ich verzettel mich, ich kann nichts zu Ende bringen, ich schiebe alles auf. Ich merke, dass ich immer unter Strom stehe, dass ich unruhig bin, dass ich im Prinzip auch meine Arbeiten nicht richtig priorisieren kann und dass ich im Prinzip auch nicht einfach in sozialen Interaktionen bin. Also, dass ich bei Streitigkeiten mal schnell an die Decke gehe, dass ich andere in Gespräche unterbreche. Das sind typische Symptome der ADHS-Problematik, die dann am Ende des Tages von uns abgefragt werden und dann in ein Kontinuum mehr oder weniger gebracht werden, um hinterher wirklich auch eine klinische Diagnose stellen zu können. Denn eins ist nochmal ganz wichtig zu sagen, es gibt keine Laborwerte und keine Hirnscans oder was die eine ADHS beweisen können. Es ist immer letztlich fußend auf einer ausgeprägten klinischen Diagnose.
Stelle ich mir hier in so einer Studierendenstadt wie Münster vor, dass da sicherlich sehr viele Menschen zu euch kommen, weil natürlich wahrscheinlich eine Drucksituation wie jetzt ein Jurastudium, Medizinstudium etc.
Absolut.
Sehr viel von einem verlangt, wenn du auch das Thema Prokrastination ansprichst oder Impulsivität, sich organisieren können, das sind ja alles Dinge, die gerade im Studium noch mal mehr von einem gefordert werden als vielleicht in einer Ausbildung oder in der Schule.
Genau, das erleben wir auch regelmäßig in unserer Ambulanz, also dass am Ende des Tages so der Schulalltag noch sehr gut strukturiert ist. Da gibt es die Lehrer, die hinter einem herlaufen, die Eltern, die die Tage und die Aufgaben so ein Stück weit strukturieren. Wenn ich dann aber in mein Studium komme, da sind dann höhere Anforderungen. Da muss ich auf lange Klausuren hinlernen, da muss ich für Staatsexamen mich vorbereiten. Und da sehen wir dann häufig, dass Betroffene sehr schnell frustriert sind, teilweise dann auch dazu neigen, Studien sehr schnell abzubrechen und am Ende des Tages dann auch sekundär teilweise dann auch weitere psychische Erkrankungen zu entwickeln, weil man kann sich vorstellen, dass die Patientinnen und Patienten das auch so ein Stück weit internalisieren, so nach dem Motto, ich bin nicht diszipliniert genug, ich bin vielleicht auch zu faul für ein Studium, und das stellt sie dann unter große Herausforderungen und lässt einen Lebensweg dann teilweise wirklich hart auf die Probe stellen.
Du hast da gerade was erwähnt, inwieweit gibt es denn Komorbiditäten, die ganz typisch sind für ADHS?
Ja, eine ADHS kommt selten allein. Also letztlich ist es so, dass nach Studienlage 75% aller Kinder und 85% sogar aller Erwachsenen mindestens eine weitere psychiatrische Diagnose haben. Letztlich führend sind die Depressionen, die Angststörungen, teilweise dann aber auch die Persönlichkeitsstörungen und die Schlafstörungen, die da auch in Erwägung zu ziehen sind, und das sogenannte Restless-Leg-Syndrom, was wir am Ende des Tages immer noch auch sehr erfragen, wenn die Patienten sich bei uns in der Diagnostik dann mehr oder weniger vorstellen.
Das ist interessant. Warum ist das mit den Restless Legs so?
Ja, weil man so ein Stück weit natürlich die Hyperaktivität richtig einschätzen muss, ne? Also ist jemand letztlich aufgrund seiner ADHS ständig unter Strom, läuft wild hin und her, muss ständig irgendwo oder meidet Kinobesuche oder längeres Stillsitzen, oder ist es fußend auf einer letztlich neurologischen Erkrankung, die dann auch nochmal von den neurologischen Kollegen sehr gut diagnostiziert werden kann?
Ja, da kommt einiges zusammen. Das macht wahrscheinlich die Diagnose nicht unbedingt einfacher und bedarf wahrscheinlich vieler verschiedener Ansatzpunkte. Also
absolut.
Wie geht ihr da vor, wenn jemand, sage ich mal, sich bei euch, wir gehen jetzt mal vom Erwachsenenalter vielleicht erstmal aus, bei euch vorstellt und sagt, ich glaube, ich habe das?
Ja, also wir sind keine Schnelltestambulanz, wie das so an vielen Stellen manchmal bemängelt wird von den Hilfesuchenden. Letztlich ist es so, dass für eine Diagnosestellung bei uns in aller Regel fünf ambulante Termine wirklich stattfinden, wo wir uns ein sehr klares Bild über den Patienten zum einen machen und über dessen Lebensgeschichte, Grundschulzeugnisse, ich bin gerade darauf eingestiegen, also ab wann sind die Erstsymptome mehr oder weniger aufgetreten. In einem zweiten Schritt machen wir es uns dann insofern nochmal gar nicht leicht, weil wir sehr viele Selbst- und Fremdbeurteilungsbögen hinzuziehen, wo wir so ein Stück weit versuchen herauszufinden, ist diese ADHS-Problematik auch wirklich seit dem 12. Lebensjahr irgendwo auch nachweisbar. Und am Ende machen wir eine sogenannte neuropsychologische Testung, wo wir Aufmerksamkeit, Exekutivfunktion, verbale Lernfähigkeit so ein Stück weit testen. Und das machen wir einmal mit und einmal ohne Ritalin. Und teilweise sehen die Patientinnen und Patienten nach der Einnahme von Ritalin dann schon relativ zeitnah Effekte, wo sie dann einfach auch sagen können, ich war besser konzentriert, ich war besser fokussiert, ich konnte mich besser auf die Aufgaben einlassen. Also letztlich schon relativ schnelle Effekte, die man im Prinzip im Rahmen einer solchen Testung dann wirklich auch sehen kann.
Also man sieht, es ist total komplex, ihr macht da sehr viel. Was hältst du denn dann von Tests, die es ja auch durchaus im Internet gibt? Selbsttests, die man einfach ausfüllen kann, und dann weiß man unterm Strich angeblich, ist es das oder ist es nicht.
Ja, also die finde ich teilweise ein wenig kritisch, weil diese Tests auch mal in Studien mehr oder weniger beleuchtet worden sind und teilweise unvollständig waren, also dem Krankheitsbild nicht gerecht wurden. Was man aber mit Fug und Recht behaupten kann, ist, dass das ein Einstieg sein kann. Also zunächst einmal wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, kommen die Symptome mir entgegen, also sind die Teil meines Lebens, so quasi als Ersteindruck, aber sie sollten nie dafür herhalten, um endlich letztlich eine finale Diagnose stellen zu können.
Jetzt hast du das Ritalin gerade schon erwähnt. Kommen wir mal zur Therapiemöglichkeit.
Ja.
Die ist medikamentös, oder?
Die ist nicht zwangsläufig medikamentös. Also ADHS heißt nicht zwangsläufig, dass ich Medikamente einnehmen muss, sondern letztlich, dass erstmal eine Diagnose erstmal auch festgestellt ist. Es gibt wichtige Bausteine. Das ist einmal die sogenannte Psychoedukation. Wir versuchen, die Patienten zum Profi im eigenen Krankheitsbild mehr oder weniger zu machen. Auf der anderen Seite ist es die Psychotherapie, die sich nach Studienlage einfach auch sehr bewährt hat. Also da gibt es die dialektisch-behaviorale Therapie oder die kognitive Verhaltenstherapie, die sich da sehr bewährt hat. Und dann gibt es das, was ihr gerade angesprochen habt, auch nochmal die medikamentöse Frage. Das ist letztlich so, dass Medikamente wie Ritalin, man insgesamt sagen kann, eine sehr hohe Effektstärke haben. Das heißt, mit der Gabe von Ritalin kriegen letztlich 70-80% aller Hilfesuchenden ein, sage ich mal, symptomstabilisierendes Bild. Also die Medikamente sprechen dann in dem Kontext einfach auch an. Deshalb ist es so, wenn eine ADHS gesichert ist, wenn wir mehr oder weniger einfach auch einen Leidensdruck in mehreren Lebensbereichen feststellen, dass wir dann schon einfach auch dazu raten, dann Medikamente zu nehmen. Also es ist schon eine wichtige Komponente, die aber nicht zwingend ist, so will ich mal sagen.
Bei den Eltern meiner Generation war es immer so, Ritalin, oh mein Gott, will ich das meinem Kind geben oder nicht? Das hat immer so eine Komponente von das kann ich ja nicht machen. Da greife ich ja irgendwo in den Neurotransmitterhaushalt ein und ich weiß nicht, welche Nebenwirkungen das hat.
Ja.
Ist Ritalin oder das andere Mittel, dessen Namen mir gerade nicht einfällt?
Das ist das Lisdexamfetamin, das ist ja. Das Elvanse, also das ist dann nochmal das Second-Line-Präparat, genau. Ja.
Mhm. Sind die denn per se irgendwie gefährlich, haben die Nebenwirkungen und wenn ja, welche?
Bei richtiger Anwendung sind sie nicht gefährlich. Das kann man ganz klar sagen. Also bei einer wirklich fachmännisch gestellten Diagnose sind wir im Prinzip in der Lage, diese Medikamente mit gutem Gewissen zu verschreiben. Nebenwirkungen haben alle Medikamente. Da muss man jetzt sagen, da ist die Schlafstörung, das kann mal Kopfschmerzen geben, man muss auf den Blutdruck achten, das auf jeden Fall. Das hält sich aber dann in Grenzen, wenn man vom Fachmann wirklich mit einer vorsichtigen Eindosierung dann einfach auch versehen wird und die Medikamente dann vorsichtig eintitriert werden. Mhm. Ja, das ist nochmal ein großer Unterschied zu Menschen, die beispielsweise Ritalin einnehmen, um eine Leistungssteigerung zu erzielen.
Und da wird geguckt, auf welches Medikament ich jetzt am besten anspreche?
Genau, das Methylphenidat, du hattest es gerade angesprochen, das ist laut der aktuellen S3-Leitlinie das First-Line-Präparat, was man probieren sollte. Das wird 1 bis 2 Mal pro Tag letztlich einfach dann auch gegeben und dann wird auf die Effekte geschaut. Wenn sich dann zeigt, dass wir es mit einer Non-Response zu tun haben, dann gibt es noch das sogenannte Lisdexamfetamin, das sogenannte Elvanse, was nochmal so ein Stück weit, ich habe den Eindruck, ein wenig wirkschwächer ist, was aber nur einmal am Tag gegeben werden muss, was nochmal eine andere Pharmakokinetik folgt. Letztlich sind das die beiden Stimulantien, die man geben kann. Es gibt auch noch die Non-Stimulantien, das sogenannte Atomoxetin oder Stratera. Das ist ein selektiver Noradrenalga-Inhibitor, der gegeben werden kann, wenn beide Medikamente nicht zielführend gewesen sind oder wenn wir parallel auch noch eine Angst- oder eine Suchterkrankung mehr oder weniger es mit einer Angst- oder Suchterkrankung zu tun haben.
Nun würde ja jemand, der ADHS hat, egal ob Erwachsen oder Kind, das jeden Tag nehmen. Was hältst du denn davon, Pausen in der Medikation einzunehmen?
Halte ich ehrlich gesagt nichts von, weil dann letztlich einfach auch Tal und Hoch mehr oder weniger im Plasmaspiegel entstehen. Wir plädieren immer dafür, mehr oder weniger das Medikament kontinuierlich einzunehmen. Was aber nochmal ganz wichtig ist und was die Leitlinien auch vorschreiben, das ist ein sogenannter Auslassversuch. Also dass ich zumindest einmal im Jahr versuche, über einen längeren Zeitraum ohne Medikament auszukommen, um am Ende des Tages dann einmal zu schauen, hat vielleicht Psychotherapie, hat Psychoedukation, haben vielleicht auch Selbsthilfegruppen dazu beigetragen, dass die Problematik mehr oder weniger stabilisiert ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, in den meisten Fällen erleben wir schon auch wirklich eine dauerhafte Einnahme des Präparates.
Das heißt, ein Leben lang dann medikamentöse Behandlung bei ADHS?
Ein Leben lang, so kann man sagen, wobei natürlich Leute, die dann irgendwann auch aus dem Arbeitsleben ausscheiden, dann häufiger dann auch sagen, ich kriege jetzt sozusagen meine kognitiven Verpflichtungen auch adäquat so selbst organisiert, dann setze ich es von mir aus ab und gehe dann ohne Ritalin durch die Rentenzeit. Das haben wir auch schon häufiger erlebt.
Ich habe letztens irgendwo auch ein Video gesehen, da war irgendjemand, hat ein Reporter in so einer ADHS im Internat mit ADHS-Kindern und da wurde Neurofeedback auch gemacht. Ja. Das ist ja, glaube ich, noch was noch nicht so ganz erforscht ist, wie gut das funktioniert. Wie ist so deine Meinung dazu? Und kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist für alle, die
ja, also wissen? Neurofeedback kann man grundsätzlich sagen, war lange sehr gehypt als eine klassische Behandlungsoption. Letztlich hat sich aber herausgestellt, dass Neurofeedback am Ende des Tages nicht in die Leitlinien aufgenommen werden konnte, sondern eine offene Empfehlung ist und ich bislang letztlich auch nur gesehen habe, dass das aus privater Hand getragen wird bei Hilfesuchenden, bei denen viele therapeutische Versuche frustrant verlaufen sind. Letztlich können wir da keine klare Empfehlung aussprechen und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, das in der Klinik nicht anzubieten.
Das ist ja so ein bisschen, man guckt sich irgendwas an und versucht sich, glaube ich, darauf aktiv zu konzentrieren und die Hirnströme werden gemessen oder irgendwie
so
vereinfacht ausgedrückt.
Vereinfacht ausgedrückt, kann man das so
sah es für mich zumindest aus als Zuschauende. Ja. Kann man denn auch als Betroffener selbst was dazu beitragen? Also du hast gerade schon verschiedene Sachen, ne, wie Psychotherapie etc. angesprochen. Es gibt ja auch manchmal immer wieder den Punkt Ernährung. Also ich glaube, da gibt es auch keine richtig gute Studie oder keine Festlegung.
Ja, auch da gab es mal einen Hype und das waren die Omega-3-Fettsäuren. Genau. Also man war letztlich der Meinung, dass Omega-3-Fettsäuren die ADHS-Problematik über die Maßen stabilisieren kann. Das wurde dann auch über die Medien letztlich dann auch sehr intensiv publiziert. Jetzt weiß man aber mittlerweile laut Studienlage, dass die Effekte, die Omega-3-Fettsäuren bei regelmäßiger Einnahme haben, allenfalls als dezent zu beschreiben sind. Man muss insgesamt sagen, was eine ADHS-Problematik stabilisieren kann, ist der Ausgleich von von Mangelsymptomen, der grundsätzlich ja immer so ein Stück weit auch zu empfehlen ist. Also letztlich Eisenmangel, Magnesiummangel, solche Dinge auszugleichen, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der für ADHSler stets bedacht werden sollte.
Gehört denn dann bei der Untersuchung, wenn jetzt bei euch jemand sich in der Klinik vorstellt, auch eine physiologische Untersuchung dazu? Also werden da noch eben sowas wie Blutwerte etc., andere körperliche Dinge untersucht, um das eben schon mal abzukaspern?
Also wir machen letztlich immer eine neurologische Untersuchung, um letztlich einfach auch neurologische Grundleiden einfach auch ausschließen zu können. Und auf der anderen Seite, ja, machen wir schon eine ganze Palette an Laboruntersuchungen, muss man sagen. Man muss beispielsweise auch die Schilddrüsenwerte testen vor einer Ritalin-Einstellung. Das ist uns sehr wichtig. Und letztlich, wenn wir das Gefühl haben, also das ist dann fallspezifisch dann mehr oder weniger gesehen, wir haben es mit einer Mangelsymptomatik in unterschiedlichen Bereichen zu tun, dann machen wir auch entsprechende Testungen. Das ist jetzt nicht zum Standardprogramm, aber wir denken jedenfalls dran und werden dann auch eventuell tätig, wenn sich ein konkreter Verdacht ergibt.
Jetzt leben wir ja in Zeiten von, ich sag mal, Selbstoptimierung. Darum kann es ja bei Menschen mit ADHS eigentlich nicht gehen, sondern die müssen ja erstmal Strategien finden, Coping-Mechanismen, überhaupt sinnvoll durch ihr Leben zu kommen und die Ziele zu erreichen, die sie sich gesetzt haben. Was gebt ihr denen mit an die Hand?
Also letztlich ist Struktur das A und O. Struktur geht über Disziplin, Struktur geht über Motivation. Also wir haben letztlich immer einfach auch einen guten Ansatz mit den Patienten, den stark zu strukturieren, letztlich Routinen einfach auch einzuführen, Entscheidungshilfen mehr oder weniger auch zu etablieren. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, sind die Angehörigen ein ganz wichtiger Teil der Lösung. Also da erleben wir einfach auch, wie wichtig in der Partnerschaft oder in der Familie einfach auch Dritte unterstützend eingreifen können und die Leute dazu unterstützen können, gewisse Routinen für sich zu etablieren und am Ende des Tages mit ADHS-Symptomen gut umgehen zu können, so würde ich mal sagen.
Prokrastination ist ja ein ganz häufiges Symptom.
Absolut.
Wie kann ich denn strategisch vorgehen als Betroffener? Ich habe jetzt zum Beispiel eine Masterarbeit vor mir und weiß, die muss ich dann in 3 Monaten abgeben. Ja. Das scheint mir aber ein Ziel, was total weit weg ist. Wie schaffe ich die Etappen dorthin?
Mit Lernstrategien. Also das ist nochmal ganz wichtig. Wir sind da gute Berater, das können wir nochmal in die Shownotes dann mehr oder weniger stellen, die dann den Patienten so ein bisschen nahelegen. Da gibt es eine 2-Minuten-Regel, da gibt es eine sogenannte Eisenhower-Matrix, da gibt es eine Pomodoro-Technik. Also da gibt es unterschiedliche Lernstrategien, mit denen man sehr gut arbeiten kann und wo wir genau in dieser Situation schon vielen Leuten einfach auch helfen konnten.
Die schaden wahrscheinlich auch nicht, wenn man kein ADHS hat. Also das ist wahrscheinlich immer gut, eine Lernstrategie zu haben.
Absolut. Und so ein Stück weit auch in Anknüpfung zur letzten Folge, die wir aufgezeichnet haben miteinander, einfach auch die Kontrolle sozialer Medien, digitaler Medien, also dass eine reizfreie Umgebung geschaffen worden ist. Weil
ja, das wäre jetzt die Frage, was sind so Trigger, ne?
Absolut. Ne? Und ADHSler sind relativ häufig reizüberflutet und haben auch ein Problem damit, ihre Aufmerksamkeit letztlich einfach auch zu steuern. Also ein ADHSler, der ein Handy sozusagen auf dem Schreibtisch liegen hat, der wird deutlich häufiger mal reinschauen. Und ich hatte ja beim letzten Mal auch schon auf die Studie aus Paderborn hingewiesen, Handy auf dem Tisch ist 30% weniger Lernleistung.
Gut, dass mein Handy jetzt gerade auf dem Tisch liegt.
Ja.
Ich aber jetzt nicht lerne.
Wir haben jetzt ganz viel über die Probleme von Menschen mit ADHS geredet. Wir haben aber überhaupt noch nicht beleuchtet. Und die gibt es ja durchaus auch. Es gibt Stärken von Menschen mit ADHS.
Ja.
Erstens, welche sind das? Wo können die sich besonders einbringen mit ihren Stärken und wie merken die das auch selbst?
Also es gibt wirklich Stärken, die teilweise wirklich beeindruckend sind. Das muss man sagen, was man in der ADHS-Ambulanz auch wirklich erlebt. Also was ich häufig erlebe, ist ein hohes Maß an Kreativität, an Spontanität, an Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität und dem sogenannten Hyperfokus, den aufzubauen, also mich auf eine Situation so konzentrieren, dass ich Zeit und Raum komplett irgendwo auch vergesse. Und es gibt ja auch extrem erfolgreiche ADHSler. Michael Phelps, der erfolgreichste Olympioniker aller Zeiten, ist ein Beispiel dafür. Oder Will Smith, der als Schauspieler sehr erfolgreich ist. Also ADHS kann durchaus einfach auch gewisse Potenziale auch entfalten, so will ich mal sagen. Ja,
landen dann solche Menschen zwangsläufig eher in gestalterischen, darstellerischen oder künstlerischen Berufen?
Oder in unternehmerischen Berufen. Das erleben wir ganz häufig, dass einfach auch der Mut zum Risiko dem ADHS vielleicht ein Stück weit zugeschrieben werden kann. Und ich immer wieder erstaunt bin in unserer Ambulanz, teilweise dann einfach auch Leute trotz der ADHS-Belastung sehr erfolgreiche Unternehmer geworden sind.
Also ADHS als Chance mehr als Hindernis. Ja, ne?
Ein bisschen ADHS Wäre gar nicht schlecht für uns alle.
Hm? Kann so ein bisschen Antrieb geben vielleicht.
Ja, ich will immer so ein bisschen davor warnen, so ein Stück weit diese ADHS-Superkraft zu beschreiben. Also das macht gerade die Literatur relativ intensiv. Ich würde es eher so ein Stück weit vielleicht auch so nennen, dass ADHS durchaus ein Talentsignal sein kann. So will ich mal letztlich es formulieren.
Das ist ein schönes Wort.
Ja. Ich finde auch. Genau, ich habe ein Talentsignal. Wo wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen haben, sind ja so ein bisschen die Ursachen. Also du hast es natürlich schon angerissen am Anfang oder gerade in deiner ersten Antwort auch, zum Thema Genetik, also dass ein großer Teil tatsächlich genetische Veranlagung ist bei ADHS.
Ja.
Aber viele denken natürlich auch immer direkt an Erziehung, Umwelt, was hat das Elternhaus damit zu tun, ob ein Kind mit ADHS aufwächst oder nicht? Wie ist da so die Studienlage und auch eure Expertise aus der Klinik?
Ja, also letztlich muss man wirklich sagen, die genetische Komponente ist die stärkste Komponente. Das auf jeden Fall. Wir reden von einer Heritabilität von 70-80% nach einer Studie von Faraone und Larsen vor kurzer Zeit. Man muss sich das einfach so vorstellen. Wenn ich einen ADHS-Betroffenen im engsten Familienkreis habe, also ersten Grade, habe ich eine 3- bis 5-fach erhöhte Risikokonstellation, dass ich es selber einfach auch bekomme. Umweltfaktoren können aber das Risiko, sage ich mal, so ein Stück weit beeinflussen oder einfach auch Symptome verstärken. Was da zu nennen ist, ist Frühgeburtlichkeit, ist Nikotinkonsum der Mutter oder einfach auch Alkoholkonsum der Mutter.
In der Schwangerschaft. Ja. Und so generell, wo man aufwächst oder wie so das Familienverhältnis zu Hause, sowas auch, ne? Die Eltern sind vielleicht kurz vor einer Scheidung, es gibt viel Streit zu Hause oder ich habe 7 Kinder oder also 7 Geschwister und ich bin das Jüngste und werde die ganze Zeit nicht beachtet. Können solche Dinge auch Teil davon sein?
Ja, da gehen wir jetzt wieder so ein bisschen so in die Vergangenheit zurück. Früher hat man immer so ein Stück weit gedacht, dass das einfach auch mit einer fehlerhaften Eltern-Kind-Beziehung zusammenhängt, dass sich ADHS entwickelt. Das hat man lange auch wissenschaftlich beleuchtet und man hat keine Hinweise darauf gefunden. Man muss natürlich sagen, der Erziehungsstil kann auch unterstützen. Also da, wo mir Struktur gegeben wird, da entwickle ich dann gegebenenfalls auch Kompensationsstrategien und gewisse ADHS-Symptome können sich weniger adäquat dann wirklich einfach auch ausbilden, muss man einfach auch sagen. Also Erziehung ist nicht der Auslöser von ADHS, aber Erziehung ist wichtig im Kontext der ADHS.
Kann Symptome quasi etwas weniger ausprägsam machen.
So würde ich sagen, das ist gut formuliert, ja. So können wir das stehen lassen.
Weil jetzt ja eben so mehr wird bei uns, Social Media generell, dass man mit Menschen vielleicht auch umgeben ist, die einem selber sagen, ich habe ADHS oder so, oder das liegt jetzt an meiner ADHS-Erkrankung. Mhm. Was würdest du denn so Angehörigen, aber auch vielleicht Freundinnen und Freunden etc. raten, wie geht man am besten mit jemandem um, der ADHS hat? Wie kann man dem vielleicht auch helfen, sich im Alltag besser zurechtzufinden, auch in so einer Freundschaftssituation?
Ja, also ich glaube, dass man als Freund immer der falsche Ansprechpartner ist. Ich glaube, dass man das sehr schnell einfach auch auf die objektive Ebene mehr oder weniger lenken sollte. Also dass man wirklich sagt, wenn du jetzt wirklich so die Einstiegsphänomene bei dir so ein Stück weit einfach auch feststellst, dann mach es doch wirklich so, dass du dich an eine professionelle Beratungsstelle dann einfach auch wendest. Wir bieten die ja beispielsweise an unserer Universitätsklinik an. Andererseits gibt es die auch noch im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, der Kinder-Jugendpsychiatrie. Also da relativ schnell professionellen Beistand zu suchen, das halte ich für unheimlich wichtig, um dann letztlich einfach auch eine fundierte Diagnose und eine multimodale Therapie dann einfach auch erhalten zu können.
Wobei relativ schnell ja relativ schwierig ist, weil ehrlicherweise Therapieplätze sind rar, aber Diagnostik ist auch nicht leicht zu kriegen.
Diagnostik ist auch nicht leicht zu kriegen und das ist immer wieder etwas, was uns auch, muss man sagen, wirklich einfach auch leid tut. Also wenn man auf das Forum ADHS Deutschland guckt, da wird schon drauf verwiesen, ja, dass es Monate bis zu einem Jahr wirklich auch dauern kann, bis man wirklich diagnostische Unterstützung bekommt. Leider ist das auch in unserer ADHS-Ambulanz nicht einfach, aber, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wir wollen dadurch nicht, ich sag mal, die diagnostische Zeit mit den Patienten verkürzen, weil wir es einfach für so wichtig halten, aus unterschiedlichen Perspektiven zu schauen. Also gut Ding will Weile haben. Das könnte so ein Stück weit das Sprichwort sein, dem wir aktuell folgen. Mhm. Aber es ist natürlich für uns auch eine unschöne Situation, dass wir die Leute dann quasi ein Jahr vertrösten müssen, bis dann wirklich eine Diagnostik stattfinden kann.
Wenn ihr die Diagnostik gestellt habt, nur zum besseren Verständnis, kommen die Leute trotzdem regelmäßig weiter zu euch oder gehen die in den niedergelassenen Bereich?
Die gehen vor allem in den niedergelassenen Bereich. Wir sind vor allem eine Diagnoseambulanz und wir stellen schon im Zuge unserer diagnostischen Schritte sicher, dass ein ambulanter Kollege dann quasi einfach auch übernimmt. Der kriegt dann einen entsprechenden Brief von uns und letztlich dann einfach auch nochmal Handlungsempfehlungen. Aber wir sind natürlich auch gerne danach noch in ambulanten Austausch mit diesen Kollegen und schätzen deren wertvolle Arbeit dann in der Weiterbehandlung dann natürlich enorm einfach auch ein.
Ja.
Kannst du so grob einschätzen von den Menschen, die zu euch kommen mit dem Verdacht, ich habe ADHS, wie viele wirklich mit einer Diagnose rausgehen? Also wie ist so das Verhältnis zu auch Menschen, die vielleicht sagen, ja, ich habe das und eigentlich ihr sagt, nee.
Also wir haben das nie wirklich in Zahlen mehr oder weniger erhoben. Deshalb tue ich mich da gerade ein Stück weit schwer. Was aber natürlich ist, ist, dass wenn ich mich mit dem Krankheitsbild beschäftigt habe, wenn ich mich umgeschaut habe, was sind die Diagnosestellen, dann habe ich mich in aller Regel schon sehr stark mit diesem Bild dann einfach auch beschäftigt. Also da habe ich selber das Gefühl, gegebenenfalls Betroffener zu sein. Da hat mein Umfeld auch schon auf mich eingewirkt in aller Regel, sodass wir schon auch in einer eher großen Zahl dann einfach auch die Diagnosekriterien dann auch erfüllt sehen. Das kann man schon so ein bisschen feststellen. Wie viele das dann prozentual sind, das vermag ich gar nicht so ein Stück weit zu sagen.
Gibt es denn für euch so eine Art Verwechslungsgefahr? Gibt es ähnliche Symptome, wo man aber sagt, das ist ganz klar nicht ADHS?
Ja, da sind wir wieder so ein Stück weit bei den Komorbiditäten, die man so ein Stück weit einfach auch für sich im Bezug setzen muss. Also da sind vor allem die agitierten Depressionen, da sind es auch teilweise auch Angsterkrankungen oder spezielle Persönlichkeitsstörungen, die wir immer wieder dann einfach auch ein Stück weit erfragen. Und man muss dann im Zweifel natürlich auch so ein Stück weit eine Priorisierung vornehmen. Also jemand, der eine ADHS und eine schwere Depression beispielsweise hat, dem gehört natürlich zunächst einmal die schwere Depression behandelt und dann sekundär die ADHS. Ne? Also da muss man immer so ein Stück weit einfach auch gucken, dass man einen individualisierten Behandlungsplan mit den Patienten dann einfach auch schließt.
Wenn du jetzt oder wenn jetzt jemand das hört und vielleicht auch gerade die Diagnose ADHS bekommen hat, was würdest du Betroffenen gerne mit auf den Weg geben? Weil ich meine, erstmal eine Diagnose einer Erkrankung zu bekommen, ist ja sicherlich erstmal nicht einfach. Vielleicht ist es auch schön, dass man endlich Klarheit hat. Aber was ist so das, was ihr vielleicht auch euren Patientinnen und Patienten auf den Weg gibt, was das jetzt fürs Leben bedeutet?
Also ganz wichtig, was ich immer sehr vorheben möchte, ist zunächst einmal die Feststellung, dass ADHS keine Charakterschwäche ist und kein Problem letztlich, was so ein Stück weit in der Erziehung begründet ist. Und was ich noch ein Stück weit einfach auch den Patientinnen und Patienten immer einfach auch vermitteln möchte, ist Zuversicht. Also mit der richtigen Unterstützung und passenden Strategien können Betroffene sehr erfolgreich einfach auch ihre Stärken irgendwann nutzen und ihren beruflichen und privaten Weg auch einfach gehen. Und das finde ich nochmal sehr wichtig. Und grundsätzlich muss ich einfach auch sagen, ja, die Arbeit mit ADHS-Betroffenen macht unheimlich viel Spaß, weil man am Ende des Tages Patienten aus unheimlich vielen Backgrounds, aus unheimlich vielen Lebensbereichen mehr oder weniger kennenlernt und am Ende des Tages wirklich, so ein Stück weit einfach auch durch diese Lebensgeschichten dann einfach auch bereichert wird.
Also wie wir alle gemerkt haben, Anja und ich haben viele Fragen, aber auch natürlich, ihr habt uns sehr viele Fragen geschickt. Zu dieser Folge mal wieder wirklich viele Fragen. Und deswegen haben wir uns auch noch etwas Zeit genommen für die Fragen aus der Community, zu denen wir jetzt kommen.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Die erste Frage, die haben wir ja so ein bisschen auch schon angerissen, das Alter der Diagnostik. Kann man denn eigentlich auch schon als Baby diagnostiziert werden? Kann man schon bei Kleinkindern merken, dass jemand ADHS hat?
Also bei Babys definitiv nicht. Da wäre ich zurückhaltend und würde keine Diagnose stellen. Ich halte eine ADHS-Diagnose ab dem 4. bis 6. Lebensjahr wirklich für zielführend. Davor können einfach zu viele Confounder irgendwo auch nochmal auftreten, die man gegebenenfalls bedenken muss, bevor man dann wirklich an ADHS denkt.
Kein Thema, was irgendwo die Psyche betrifft, wo die Leute nicht ganz konkret nach Therapieplätzen oder Wartelisten, in dem Fall für Diagnostik, fragen. Das haben wir gerade kurz angerissen. Bei euch ist die Warteliste einigermaßen lang, aber ich glaube, das betrifft viele, oder?
Ich glaube, das betrifft viele, weil am Standort Münster, muss man sagen, trotz dieser hohen Nachfrage nur verhältnismäßig wenig ambulant niedergelassene Kollegen sich das Thema auch zu eigen gemacht haben. Leider muss man schon fast vertrösten und wirklich sagen, ja, diese Wartezeit, die ist wirklich in Kauf zu nehmen. Dafür bekommt man dann, ich kann nur für uns sprechen, auch wirklich eine leitliniengerechte, S3-konforme Diagnostik. Ja. Mit einfach auch nochmal Einbeziehung sogenannter NICE-Guidelines und den sogenannten DGBPN-Richtlinien, die wir auch noch berücksichtigt haben. Also das ist ein gut geschnürtes Gesamtpaket, auf das es sich dann auch vielleicht ein Stück weit auch zu warten lohnt.
Und solange, bis ich dran bin, frage ich jetzt mal stellvertretend, muss ich einfach abwarten oder gibt es Strategien bis dahin?
Also eine Strategie sollte zumindest nicht sein, auf Social Media entsprechende Tutorials zu buchen für teures Geld. Das ist nämlich gefährlich und am Ende des Tages hat sich auch in diesen Tutorials teilweise oder bei diesen Kurzvideos, die da auf dem Markt sind, gezeigt, dass die medizinisch fehlerhaft sind. Da will ich so ein bisschen vorwarnen, dadurch zu meinen, dann wirklich die Wartezeit verkürzen zu können.
Jetzt haut es eine Frage, ich glaube, ich würde denken, von einer minderjährigen Person erreicht. Zumindest geht es darum, wie man denn da schon mit einer Diagnostik beginnen kann. Ich würde jetzt es so verstehen, vielleicht auch an sich selbst, ne, wenn man minderjährig ist und vielleicht sich fragt, Habe ich ADHS?
Ja, also auch als Minderjähriger ist es natürlich möglich, einfach über die Kinder- und Jugendärzte oder auch die Kinder- und Jugendpsychiatrien sich entsprechende spezialisierte Ambulanzen zu suchen, die eine Diagnostik mehr oder weniger einfach auch durchführen. Ich wäre da vorsichtig, zu sehr in die Selbstdiagnose und erst recht nicht in die Selbsttherapie dann einfach auch zu gehen. Das erleben wir leider viel zu häufig und davon ist dann wirklich konkret abzuraten.
Hier kommt eine Frage zu ADHS und Schlaf, mit oder ohne Medikamente. Du hast ja gerade in Abgrenzung schon gesagt, Restless-Leg-Syndrom.
Genau.
Also muss ich was einnehmen zum Schlafen? Darf ich das überhaupt?
Also grundsätzlich muss man sagen, Schlafprobleme sind bei ADHS häufig und aus rein psychiatrischer Sicht sind wir natürlich immer sehr, sehr vorsichtig, einfach auch mit Schlafmedikation und deren Verschreibung, obgleich das Suchtpotenzial ja bei solchen Medikamenten durchaus gegeben sein kann. Jetzt kommt noch ein weiterer Problempunkt dazu, nämlich dass ADHS-Medikamente auch Schlafstörungen mehr oder weniger begünstigen können und das als Nebenwirkung in sich tragen. Da ist es nochmal ganz wichtig, einen individuellen Weg dann einfach auch zu finden und wenn eine medikamentöse Therapie wirklich notwendig ist, da sehr kleinschrittig einzudosieren.
Mhm. So Sachen wie Ashwagandha oder L-Tryptophane. Fällt das auch unter Medikation?
Das fällt ja so ein Stück weit in die OTC-Präparate so gesehen. Ich muss sagen, jetzt spreche ich mal ein bisschen unfachmännisch, zumindest im privaten Kreis habe ich schon gehört, dass gerade Ashwagandha einfach auch für Schlafstörungen ein gutes Präparat sein soll. Ich habe selber noch nicht ausprobiert und will jetzt auch nicht offiziell dazu raten, aber es ist zumindest ja eine Option irgendwo, die gerade aber einfach auch medial sehr beworben wird, muss man
ja,
sagen.
Ja, und die Leberexperten sind, glaube ich, nicht so begeistert.
Die sind nicht so begeistert davon. Das ist genau der Punkt, warum ich da eher skeptisch in meiner Empfehlung bin.
Welchen Einfluss haben denn Mikronährstoffe auf die Symptome von ADHS?
Also bei nachgewiesenen Mängeln kann eine Behandlung wirklich sinnvoll sein. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen jedoch keine evidenzbasierte ADHS-Therapie, so würde ich mal sagen.
ADHS und Masking, wie kann man die Symptome selbst erkennen bzw. dann auch abstellen? Also wenn man selber nicht genau weiß, ist es jetzt maskiertes ADHS oder
Also ich würde wirklich sagen, so ein Stück weit dieser Ansatz irgendwo die Diagnose für sich selbst rausfinden zu wollen, den sehe ich so ein Stück weit einfach auch kritisch. Ich würde wirklich sagen, lieber die Wartezeit in Kauf nehmen und eine fundierte Diagnostik in Anspruch nehmen, um dann wirklich auch eine fundierte Therapie wirklich einfach auch erhalten zu können. Da bin ich deutlich mehr dafür, als letztlich jetzt über Selbstbeobachtungen und gegebenenfalls dann Selbstmedikation dann irgendwo zu sehen, wie man gegebenenfalls Symptome stabilisiert, das halte ich eher für gefährlich.
Ja, und Masking, das ist ja so ein bisschen auch das Verstecken der eigenen Symptomatik. Das ist ja wahrscheinlich, kann vielleicht kurz funktionieren, aber auf Dauer wahrscheinlich ja auch nichts empfehlenswertes zu sagen, ich unterdrücke einfach mein ADHS, so gut es geht und lasse das keinen merken.
Genau, so würde ich das auch sehen und ich würde dann eher dazu neigen, dann wirklich diese multimodale Therapie in Anspruch zu nehmen, die ich gerade letztlich angesprochen habe, weil man muss wirklich einfach auch sagen, das ist eine der Therapien mit der höchsten Wirkstärke in der Psychiatrie überhaupt. Also über die Kombination von Medikamenten, von Psychotherapie, von Psychoedukation, von dem Besuch von teilweise auch Selbsthilfegruppen kann man einen unheimlich guten Effekt und eine unheimlich gute Stabilisierung erreichen.
Dann haben wir noch auch wieder zum Thema Kindheit, Frühchen, Baby. Erkranken Frühchen eher an ADHS?
Ja, das ist definitiv der Fall. Also Frühgeburtlichkeit gilt wirklich als Risikofaktor und ist mit einem erhöhten ADHS-Risiko verbunden. Genauso wie halt, wie ich das gerade schon angesprochen habe, einfach auch der Alkohol oder der Nikotinkonsum der Mutter in der Schwangerschaft.
Und die Frage aller Fragen zum Schluss, kann man ADHS verhindern?
Sehr gute Frage zum Schluss, auf jeden Fall. Also nach heutigem Wissensstand nicht vollständig, da genetische Faktoren eine große Rolle spielen, gibt es keine sichere Prävention. Ein gesundes Umfeld, so wie wir das gerade skizziert haben, kann jedoch die Entwicklung und den Umgang mit den Symptomen positiv beeinflussen. Und das ist sicherlich eine Botschaft, die wir unseren Hörerinnen und Hörern sehr gerne nochmal mit auf den Weg geben können.
Genau, weil es ist am Ende ein körperliches Ungleichgewicht der Neurotransmitter.
Absolut. Das ist eine Dysregulation der Neurotransmitter und am Ende des Tages kein Charakterproblem, kein Erziehungsproblem. Und damit sollten die Zuhörerinnen und Hörer mit der Message definitiv aus der Sendung herausgehen.
Lieber Benedikt, das war eine super Folge, ein wirklicher Ritt durch die Fragen und ich fühle mich richtig gut abgeholt zum Thema. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, es hat viel Spaß wieder mit euch gemacht und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja sogar noch mal ein drittes Mal.
Wir würden drauf wetten. Also, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, obwohl man wahrscheinlich hier noch endlos weiterreden könnte über ADHS, weil es gibt so viel mehr Fragen, auch wahrscheinlich von euch da draußen. Ich hoffe, wir haben die wesentlichen beantwortet. Danke, dass ihr Interesse aus der Community gezeigt habt und uns haben ganz viele Fragen erreicht. In unserer nächsten Folge dann geht es auch wieder um ein Thema, was sehr viele Menschen betrifft und um ein Organ, was gerne auch mal wie ein Schmetterling beschrieben wird, nämlich die Schilddrüse. Bei etwa jedem dritten Erwachsenen in Deutschland treten im Laufe des Lebens krankhafte Veränderungen der Schilddrüse auf. Beispielsweise Knoten, Vergrößerungen, Funktionsstörungen. Allein das ist ein Grund, warum wir uns diesem wichtigen Organ und die damit einhergehenden Erkrankungen mit unserem nächsten Gast, Dr. Elena Worona, Bereichsleiterin der Endokrinologie und Diabetologie am UKM, anschauen wollen. Bis dahin, bleibt ihr gesund, abonniert und liked diesen Podcast und schickt uns natürlich gerne eure Fragen zur nächsten Folge zu. Alle Infos, die wir hier heute besprochen haben, findet ihr unten in den Shownotes. Und ja dann.
Vielen Dank. Und bis wahrscheinlich zum nächsten Mal.
Ich würde mich freuen.
Tschüss. Ciao.